Ich mache manchmal so Wetten mit mir selbst. Wenn die nächste Ampel grün ist und ich das schaffe, dann wird ein guter Tag heute.
Es ist urmenschlicher Brauch, an heiligen Stätten Licht brennen zu lassen. Zum Zeichen der Verehrung, aber auch des Segens, der von dem Orte ausgeht. Dem ostkirchlichen Christen ist dieser Lichterbrauch noch vor jeder Ikone selbstverständlich. Für den Dauergebrauch bevorzugen sie das Öllämpchen, die Ampel, etymologisch hergeleitet von Ampulle, gleich Eimerchen. Das liturgische Wörterbuch, 1969.
Immer wenn man es besonders eilig hat, geht auch besonders viel schief. Alle Ampeln springen auf Rot, Müllwagen verstopfen die Straße, ein Blinder quert die Straße im Schneckentempo.
Hallo, stehen bleiben bitte.
Die Polizei winkt raus zur Fahrradkontrolle.
Scheiße, ausgerechnet jetzt.
Sie fahren hier auf dem Gehweg.
Irgendjemand will nicht, dass ich es rechtzeitig schaffe zu dem Termin.
Im grünen Licht des ostdeutschen Ampelsignals erscheint fliegenden Schrittes niemand anderer als der Götterbote Hermes, deutlich am breitkrempigen Reisehut erkennbar. Als Gott des Handels schützte er Kaufleute und Reisende. Ihm geweihte Steinhaufen und Hermen, die Vorläufer der Ampelsignale, dienten als Wegzeichen. Ulrich Girsch, Ampelsignale Ost, zur Ikonografie einer Lichtquelle.
Oh, natürlich muss jetzt auch noch anfangen zu regnen. Das machen die doch mit Absicht.
Wer auch immer die sind.
Dabei habe ich extra meine Lieblingsmütze aufgesetzt, damit heute ein guter Tag wird.
Magisches Denken bezeichnet im psychologischen Sinne ein Symptom der irrtümlichen Annahme einer Person, dass ihre Gedanken, Worte und Handlungen Einfluss auf ursächlich nicht verbundene Ereignisse hervorrufen oder verbinden können, wobei allgemeingültige Regeln von Ursache und Wirkung ignoriert werden. Nikolaus Hoffmann, Birgit Hoffmann, Exposition bei Ängsten und Zwängen. Wunsch nach Verzauberung. Über Irrationalismus, Fantasy und magisches Denken in modernen Zeiten. Feature von Tina Klopp.
Die Suche nach Verzauberung beginnt in der Natur. Genauer gesagt, in einem riesigen Garten. Er gehört Alfred Senz und liegt in Grambach, einem kleinen Vorort von Graz in der Steiermark.
Hallo,
guten
Tag.
Bis kurz.
Alfred Senz, der mich in einem dicken schwarzen SUV von der Bushaltestelle abholt, ist jüngster Spross einer Gartenbaudynastie. Er hat selbst mehr als 10 Jahre lang für andere Leute Gärten angelegt und gepflegt. Heute nennt er sich Seelengärtner.
Das ist auch hier so eine gärtnerische Gegend. Es gibt sogar eine Bushaltestelle Gartencenter.
Ich habe bei ihm eine Pflanzengeistertrance gebucht.
Ich bin auch aufgewachsen sozusagen in einer Baumschule. Das ist eine eigene Geschichte. Aber da würde ich sogar vorschlagen, dass wir im Garten spazieren.
Ist auch schön, dass der Kies schon mal ein bisschen knirscht.
Alfred Senz führt mich durch seinen Garten. Vorbei an einem großen, asymmetrisch angelegten Beet aus Pusteblumen.
Sieht man auch die Vielfalt, in so einer wilden Wiese wächst. Da blüht jetzt der kriechende Künzel, der Hahnenfuß kommt raus, der Löwenzahn ist verblüht, der Spitzwegerich dazwischen, der Klee, der jetzt kommt, der Rotklee. Es ist eine Vielfalt, die sieht man normalerweise nicht, weil wir gewohnt sind, wir müssen einen satten grünen Rasen haben. Dieser satte grüne Rasen steht für mich, für den Verstand, für unser Denken, der möglichst alles kontrollieren will, planen will und ja, Übersicht haben möchte. Ja? So dieser berühmte englische oder amerikanische Rasen, ne, wo kein Unkraut drinnen sein darf. Aber wenn man es zulässt, das ist ein Schritt zu gehen, ne, das ist ein Schritt ins Unbekannte, in ein, was wirklich jenseits des Denkens ist, dann entdeckt man eine unglaubliche Vielfalt, die unkontrollierbar ist.
Das menschliche Denken nutzt zwei unterschiedliche und getrennt arbeitende Systeme. das nur beim Menschen voll ausgeprägte analytisch-rationale und das entwicklungsgeschichtlich sehr viel ältere Erfahrungssystem. Das Letztere arbeitet mühelos, intuitiv, gefühlsbetont und vorbewusst. Das rationale System hingegen muss man bewusst anwerfen. Es arbeitet langsamer, mühsamer und abstrakter. Thomas Grüter, magisches Denken. Wie es entsteht und wie es uns beeinflusst.
Ich habe das Gefühl, dass umso mehr Vielfalt im Garten ist, umso mehr diese Naturwesen, ja, die von uns ein bisschen in die Fabelwelt abgeschoben wurden oder werden, dass diese Naturwesen viel, viel anwesender sind. Ich habe das Gefühl, es ist wie ein riesengroßer Spielplatz mit einer liebevollen, freudvollen Grundschwingen. Also.
Hoffentlich muss ich nicht gleich loskichern, wenn er weiterredet von seinen Naturwesen.
Bei Alfred Zenz muss sich der Besucher erst eine Pflanze wählen, bevor er von ihm in die Pflanzengeistertrance versetzt wird.
Wenn Sie jetzt aussuchen müssten, welche Pflanze zu mir passt oder vielleicht interessant wäre, was wäre das dann?
Wenn Sie mich jetzt fragen, was für eine Pflanze passt zu Ihnen, dann ist es sehr, sehr schön zu sehen, wie die Pflanze, die jetzt zu Ihnen will, die Pflanze, die Sie gefunden hat, nicht die Pflanze, die Sie gefunden haben, zu Ihnen findet. Ich brauche eigentlich nichts tun und Sie auch nicht. Und das ist sehr was Schönes und sehr kraftvoll.
Also, das heißt, sie fliegt jetzt gleich mir entgegen?
Das kann schon sein, dass Sie schon längst wissen, welche das ist. Es kann auch sein, dass sie noch auftaucht. Aber das Tolle ist, man braucht nicht darüber nachzudenken. Es ist wie eine Offenbarung.
Also ehrlich gesagt, ich habe nicht die Spur einer Offenbarung. Und wenn ich keine Offenbarung habe, dann helfen Sie mir aber.
Ich entscheide mich für eine lilafarbene Blume, die ein bisschen nach Klatschmohn aussieht.
Ich meine, es sind beide Pflanzen, die nebeneinander sind, sind beide zumindest leicht giftig. Das ist schon einmal spannend. Und das ist die Kuhschelle oder Küchenschelle.
Küchenschelle?
Ja, die Küchenschelle.
Ab in die Küche.
Wir können sie ja mal mitnehmen und langsam zurückgehen.
Okay.
Ein wenig ermattet vom Herumgetragen werden, liegt die Küchenschelle auf dem Gartentisch, an dem der Seelengärtner und ich nun Platz genommen haben.
Es ist ja auch ganz spannend, man sagt ja auch, es wächst bei einem in der Nähe und ums Haus die Pflanze, die man am meisten braucht. Und ich glaube wirklich an das, weil ich dem so oft begegnet bin bei Kunden und so, dass oft das Unkraut dort besonders viel wächst von den Inhaltsstoffen her, dass wenn ich die Menschen näher kennenlernen konnte, mir doch gedacht hat, naja, also rein von der Heilwirkung, von Inhaltsstoffen her, würde gut passen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ja. Sie können ja auch sich jetzt einfach so entspannen, dass es vielleicht vom Gefühl her leichter fällt, sich einzulassen auf die Pflanze.
Nun, wo mein Pflanzengeist gefunden ist, beginnt Alfred Zenz mit der Meditation.
Und ich frage vielleicht vorher noch was, ist es okay, wenn ich da mit dem Du arbeite? Meistens verfalle ich dann nämlich in das Du, wenn ich da jetzt...
Alfred Zenz ist wirklich sehr nett.
Tiefer reingehe.
Aber mir ist das Ganze ein bisschen unangenehm hier.
Einfach da zu sitzen und zu spüren, die Pflanze zu spüren, in der Hand zu spüren. Und kann auch sein, dass du einen tiefen Atemzug nehmen möchtest, die Augen schließen möchtest, um dich einfach mehr einzulassen auf dieses Pflanzenwesen. Das kann sich jetzt im ersten Moment auch so anfühlen, dass du jetzt die Vögel ganz bewusst wahrnimmst, all die Geräusche, die da sind, die vielleicht auch so wie Gedanken sehr laut sein mögen und nicht immer angenehm.
Zwangsgedanken sind Gedanken, bildhafte Vorstellungen oder Handlungsimpulse, die sich aufdrängen und sich immer wieder in ähnlicher Form wiederholen.
Das Gewicht auf dem Stuhl.
Häufige Inhalte von Zwangsgedanken sind zum Beispiel
meine Stimme hörst und
Gewalt und Aggression.
Jetzt, so wie es
meinem Ehepartner könnte etwas zustoßen.
Ganz bewusst tiefer eintauchen kannst.
Schmutz und Verseuchung.
In dieses Gefühl.
Ich könnte den AIDS-Erreger an den Händen und haben und meine Familie damit infizieren.
Spannung.
Sexualität,
du auch weißt, dass
bildliche Vorstellung einer unangenehmen sexuellen Handlung, Gedanke, ich könnte lesbisch sein,
die Atmung, die ganz von selbst geschieht,
Religion und Magie,
du siehst,
Aufsagen bestimmter
alles,
Zahlen, die Glück bringen sollen,
ganz von selbst und
Christine Amreim, Zwang und Zwangsstörung.
Nichts tun und niemand sein, außer der Mensch, der du jetzt bist, sodass du immer näher und tiefer mit dem Pflanzenwesen in Verbindung kommst.
Hm.
Die Atmung.
Fühle ich mich verzaubert? In Trance?
Nö. Führt dich ganz zu dir.
Aber eigentlich ganz entspannt.
Dass die Pflanze eins wird mit dir, so als ob ihre Energie, ihre Kraft bis in jede Zelle deines Körpers strömt.
Keine Anschauung ist naiver als diejenige, die alle 30 Jahre zur Entdeckung der Natur führt. Es gibt keine Natur. Oder genauer, was man als gegeben annimmt, ist allemal früher oder später hergestellt worden. Der Gedanke, dass man Dinge wieder in ihrer Ursprünglichkeit erfasst, ist von erregender Kraft. Man stellt sich vor, es gäbe ein solches Ursprüngliches. Doch das Meer, die Bäume, die Sonne und gar das Menschenauge, all das ist Kunst. Paul Valéry, gesammelte Werke.
Die Seminare bei Alfred Senz kosten zwischen 35 und 140 Euro. Je nachdem, ob man ihn ein ganzes Wochenende lang besuchen oder sich nur einen halben Tag lang mit essbaren Wildpflanzen beschäftigen will.
Sich verkaufen und Geld für etwas zu bekommen, das ist das Spiel des Lebens, was notwendig ist, damit es auch Spaß macht, sage ich einmal. Und Geld ist einfach eigentlich eine ganz spirituelle Ausdrucksweise von Wert, sage ich einmal. Es kann sich ja in alles Mögliche verwandeln, in alle möglichen Gegenstände.
Das finde ich interessant. Also du findest Geld an sich nicht schlimm?
Nein, ganz im Gegenteil. Also da würde ich Wert schlecht finden. Ich finde, wenn ich ein Problem mit Geld habe, Geld für etwas zu nehmen, habe ich wahrscheinlich irgendwo auch ein Problem mit meinem Selbstwert. Ja.
Im Flugzeug zurück nach Berlin wird mir klar, dass ich gerade eigentlich auch einem magischen Ritual beiwohne.
Eigentlich ja seltsam, dass mir jemand im Flugzeug erklärt, wie ich die Schwimmweste aufpuste. Irgendwie rührend.
Drei Frauen in uniformierten Röcken, die ihre Arme in einer fest choreografierten Weise nach oben und zur Seite strecken und dazu eine Art Litanei herunterbeten.
Rituale sind nicht selbst das Fremde, andere. Doch sie vermitteln die Beziehung zu diesen Sphären. Und als Orte von Grenzerfahrungen strahlt der enigmatische Schein eines ganz anderen auf sie selbst zurück, wodurch sie einen rätselhaften Charakter gewinnen. Michael Wimmer, Alfred Schäfer, Rituale und Ritualisierungen.
Herzlich willkommen in Berlin, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange sitzen, bis die Anschaltzeichen ausgeschaltet werden und unser Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat.
Berlin-Pankow, Anfang April. Im Dachgeschoss einer großen Altbauwohnung treffen sich an die 40 junge bis mitteljunge Menschen, um gemeinsam Ayahuasca zu nehmen. Das ist ein Pflanzensud, der aus einer Liane und den Blättern eines Kaffeestrauchgewächses gebraut wird. Zu den schamanistischen Sessions kann man sich nur anonym und im Internet anmelden. Den Kontakt habe ich von Freunden, vom Bruder, der Schwester des Nachbarn. Wo der Abend stattfindet, habe ich erst gestern per E-Mail erfahren.
Here are the details for Friday's Mother Meditation. The emptier you are and the cleaner, the better. If possible, please avoid using perfumes and heavily fragranced body lotions for a few days before the ceremony. Also no sexual activities of any kind, as to keep your energy intact. Please remember to bring your warm blankets, yoga mats, buckets with a lid.
Bucket with a lid. Ein Eimer mit einem Deckel, weil man sich von Ayahuasca übergeben muss.
Please be prepared for your journey.
Eine schöne helle Wohnung mit Holzfußboden. Überall sind Isomatten ausgebreitet, auf denen Leute in gemütlicher Kleidung liegen. Bunte Plastikeimer an den Fußenden. Die Teilnehmer sind in der Mehrheit zwischen 30 und 40. Irgendwas zwischen Öko-Hippie und Latte Macchiato, Kreativprekariat und weltoffenen Informatikern. Es riecht nach Hasch und ätherischen Ölen. Derweil hat sich der Mann in weißem Leinengewand und mit Zopfband, der den Sud vorbereitet hat, von seiner Matte erhoben und angefangen, dozierend einige Fragen zu beantworten. Es gibt Methoden der Bewusstseinserweiterung, sagt der Schamane, an der schon weitaus mehr Menschen gestorben sind als an Ayahuasca.
Ich frage mich nur, warum muss denn überhaupt jemand sterben?
Amazonas-Indianer verwenden den Wirkstoff DMT, um sich in Trance zu versetzen und mit ihren Dämonen in Verbindung zu treten. Die Visionen sollen helfen, die Zukunft zu deuten oder Krankheiten zu heilen. Ich frage den Schamanen, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert.
Und das Zweitschlimmste? Alles hängt davon ab, sagt der Schamane, was man als schlimm bezeichnet. Das Licht wird gedämpft. Der Schamane geht das erste Mal rum. Er wird uns zwei unterschiedliche Drinks verabreichen. Einen sogenannten Enzymdrink, der dafür sorgt, dass das DMT überhaupt im Körper aufgenommen werden kann. Und etwas später die eigentliche Substanz, die für die Halluzinationen sorgt. Nach einer Stunde wird er noch ein weiteres Mal herumgehen. Für diejenigen, die, wie er sagt, noch tiefer in die Erfahrung abtauchen möchten.
The liquid was oily and phosphorescent. I drank it down. Bitter foretaste of nausea. I handed the cup back to the medicine man. William S. Burroughs, The Yage Letters.
Ich liege auf meiner Matte, die ein bisschen hart und kalt ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Aha. Ich habe 90 Euro bezahlt. Bin nach Berlin gefahren. Links und rechts von mir übergeben sich hin und wieder Menschen leise in ihre Plastikeimer. Und ich spüre nichts. Absolut gar nichts. Höchstens Langeweile.
Langweilig.
Als der Schamane mit der zweiten Runde des Tranks herumgeht, begehe ich den klassischen Fehler aller Drogenanfänger. Ich lege nach.
Zu Beginn des Rausches können Zittern und Zuckungen, Übelkeit, Schwindelgefühl, Nervosität und Erbrechen auftreten. Danach folgt ein Rauschzustand, der die Umgebung in leuchtenden Farben und geometrischen Figurationen wie durch ein Prisma gebrochen erscheinen lässt. Mit intensiverer Wirkung werden im zweiten Teil des Rausches nicht existente Tiere und andere Erscheinungen, Schlangen, Raubkatzen, Geister, Tote, halluziniert, die in der Regel als bedrohlich empfunden werden. Die Ayahuasca-Halluzinationen sind auf keinen Fall, wie oft behauptet, mit einem LSD-Trip gleichzustellen. DMT wirkt um ein Vielfaches stärker. Von www.drugscout.de.
In den Ecken des Zimmers stehen Rauchlichter, die rötlich glimmen. Ansonsten ist es dunkel. Bislang habe ich nur Variationen von Schwarz und Grau wahrgenommen. Umrisse von Möbeln und Menschen. Doch jetzt platzt das Bild an den Umrissen auf. Bunte Linien und leuchtende Kristalle quellen hervor. Endlich erkenne ich, dass die Welt gar nicht drei, sondern mindestens fünfdimensional ist. Doch bevor ich den Triumph des Geistes über die Materie feiern kann, bricht der endgültige Wahnsinn über mich herein.
The first time, much stronger than the drink I had in Lima. Ayahuasca can be bottled and transported and stay strong, as long as it does not ferment. Needs well-closed bottle. Drank a cup. Slightly old stuff, several days old and slightly fermented also. Lay back and after an hour, in bamboo hut outside his shack where he cooks, began seeing or feeling what I thought was the great being, or some sense of it. Approaching my mind like a big wet vagina. Lay back in that for a while. Only image I can come up with is of a big black hole of God knows, through which I peered into a mystery. And the black black hole surrounded by all creation, particularly colored snakes, all real.
Die Seite des Kopfkissens zu wechseln oder mich gar aufzusetzen, braucht Stunden. Möglicherweise.
Spricht da jemand mit mir? Habe ich bereits geantwortet? Und wenn ja, was?
Ich kann nicht mehr sagen, ob und wie viele Minuten seit meinem letzten Atemzug vergangen sind. Und ob ich überhaupt daran gedacht habe, zu atmen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so furchtbar gefühlt. An der Uniklinik Bonn. Es ist Dienstag. Ich habe einen Termin bei Professor Schlepfer.
Ja, Frau Aslan. Hallo, Frau Reinfeldt. Bei mir steht eine Frau Klopp. Tina Klopp.
Es ist schon ein wenig komisch, in die psychiatrische Abteilung zu kommen, zu behaupten, man hätte einen wichtigen Termin mit dem stellvertretenden Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und man hat gar keinen.
Ja,
hallo.
Tag.
Hallo.
Der Termin war allerdings erst morgen um 11, ne?
Nee, wir hatten Dienstag gesagt.
Nee, wir hatten Mittwoch gesagt.
Ach echt, ich habe mir Dienstag dann eingetragen.
Ich behaupte das zwar. Aber ehrlich gesagt bin ich mir da auch nicht so sicher. Mir passiert sowas häufiger mal.
An der Uniklinik Bonn. Es ist Mittwoch. Ich habe einen Termin bei Professor Schlepfer.
Ja, Frau Aslan. Hallo, Frau Reinfeldt. Bei mir steht eine Frau Klopp. Tina Klopp. Möchte zu Herrn Professor Schlepfer. Alles klar, danke schön. Tschüss.
So, Frau Klopp, kommen Sie.
Mein Thema bei Professor Schlepfer: Wenn magisches Denken krank macht. Denn aus witzigen Spleens und kleinen, liebenswert schrulligen Ritualen können psychische Störungen werden, die in der psychiatrischen Klinik enden. Besonders verbreitet: Zwangsgedanken, Waschzwänge, Ordnungszwänge.
Ich glaube, bei Zwangserkrankungen ist das Quälende für die Patienten, dass die genau wissen, dass der Herd abgeschaltet ist, aber dass sie den trotzdem noch kontrollieren müssen. Die diagnostische Schwelle liegt übrigens glücklicherweise, das ist vielleicht für die Hörer eine gute Information, die liegt sehr hoch. Wenn Sie dreimal wieder zurückgehen, um zu schauen, ob die Haustür abgeschlossen ist, ist das normal. Erst ab etwa fünfmal, wenn Sie genau wissen, die Tür ist zu und Sie gehen trotzdem, würde man das als Symptom einer Zwangsstörung ansehen.
34% der Menschen achten darauf, im öffentlichen Raum keine Gegenstände zu berühren, zum Beispiel Haltestangen in der U-Bahn, aus Angst, sich mit Keimen zu infizieren. 42% sagen von sich, dass sie bestimmte Rituale ausführen, um ihren inneren Frieden zu finden. 15% denken, dass ihre Lieblingsmannschaft eher gewonnen hätte, wenn sie das Spiel geschaut hätten. 29% vermeiden es, auf die Ritzen in Gehwegplatten zu treten. Und fast jeder Zweite denkt, dass er spüren kann, wenn er von hinten angeschaut wird.
Ich hatte einen Patienten, der die kurze Strecke von Bad Godesberg nach Bonn, für die brauchte er mit dem Auto gute 4 Stunden. Weshalb? Weil er 20, 30 Mal umkehren musste, um zu kontrollieren, ob er nicht versehentlich einen Menschen totgefahren hat auf dieser Strecke. Klar hat er gewusst, das hätte ich gemerkt, das habe ich nicht getan, aber der Gedanke, dass er es getan haben könnte, hat ihm keine Ruhe gelassen und er musste das immer wieder kontrollieren. Also diesen Patienten ist in aller Regel die Sinnlosigkeit des Tuns bewusst, aber das macht es nur umso qualvoller.
Ich habe das Gefühl, dass ich dann auch oft nicht weiß, ich frage mich sowas aber auch nicht. Oder auch, dass war ja gestern schon mal hier, weil ich dachte, der Termin wäre gestern gewesen. Ich kontrolliere sowas dann einfach nicht und dann geht es halt manchmal schief. Oder ich steige in falschen Zug in die falsche Richtung. Man hätte noch mal einmal mehr auf die Karte gucken können oder so. Bin ich gefeit vor Zwangsstörung?
Gefeit ist gar niemanden bei keiner psychiatrischen Störung. Aber so wie Sie sich beschreiben, ist die Wahrscheinlichkeit massiv geringer. Bei jemandem, der von Anfang seiner Persönlichkeitsentwicklung etwas mehr schusselig ist, ist diese Wahrscheinlichkeit kleiner. Zwangsstörungen kommen auch häufiger vor im mitteldeutschen, im schweizerischen Bereich, wo Menschen kulturell bedingt schon sehr viel kontrollierender und beobachtender sind. Und deshalb, jetzt auf Sie bezogen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner, dass Sie eine Zwangserkrankung entwickeln werden.
Ich hatte lange nicht mehr so einen sympathischen und klugen Interviewpartner.
Psychotherapeuten sind deswegen Nachfahren der Zauberer, weil sie mit einem unsichtbaren Medium arbeiten, der Kraft der Worte. Ihnen werden Fähigkeiten zugeschrieben, an denen es Normalsterblichen gebricht, indem sie, gleichsam mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet, in Welten vordringen, die dem normalen Auge verborgen bleiben. Dort angekommen, begegnen sie oftmals dämonischen Mächten und müssen sich mit ihnen auseinandersetzen. Bernd Rieken, Aberglaube in der psychotherapeutischen Praxis.
Ich weiß eigentlich nicht, warum diese Kirche hier da so gebaut wurde. In ein Wohnhaus oder in ein Mietshaus hinein.
Mit dem Schriftsteller Clemens J. Setz geht es die Stiegen zu einer winzigen Kirche in der Grazer Altstadt hinauf. In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung hat der Schriftsteller über ein Phänomen berichtet, das sich ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, nennt. ASMR beschreibt einen eigentümlichen, leicht rauschhaften Zustand, der vor allem von einem wohligen Kopfkribbeln gekennzeichnet ist. Und der sich bei Clemens Setz zum Beispiel dann einstellt, wenn er eine bestimmte Art von Raschel- und Flüstervideos auf YouTube anschaut.
Das Einzige, wo die richtige Akustik ist, ist bei Obertongesang. Ich bin ja Obertonsänger, darum mag ich gern Räume mit Raumklang, mit Hall. Aber ja, stimmt, das ist schon, man hört das Echo, ja.
Also Sie können jetzt nicht spontan einen Oberton, los. Ist denn hier die richtige Stelle oder wo steht man sich da am besten hin?
Vielleicht ein bisschen in die Mitte eher. Ich versuche mal, Freude schöner Götterfunk, ist gar nicht so leicht, man muss etwas tiefer anfangen, weil man muss die hohen Obertöne erwischen.
Vorher schon das Treppensteigen.
Ja, so einen Hustenreiz gehabt, so einen kleinen. Warum machen Menschen Musik? Ja? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Es scheint uns irgendwie eingeboren zu sein, glaube ich. Das wäre zumindest die These von Oliver Sacks in seinem Buch Musicophilia. Unser Gehirn mag Musik. Das ist, glaube ich, die Antwort drauf.
Das kitzelt irgendwas in den Synapsen.
Ja, genau. Es tut gut oder es ist das, was auch die Funktionsfähigkeit des Gehirns verstärkt und vielleicht ein bisschen auch wie die ASMR-Dinge, wo man halt dann einfach merkt, das will man und will man immer wieder haben. Ich weiß nicht, was der Grund sein könnte. Aber die Frage, wie man auf das überhaupt kommt, das zu lernen, ist halt vermutlich Langeweile. Also man möchte ja irgendwas machen. Man fühlt sich nicht ausgelastet und denkt sich, jetzt lerne ich vielleicht eine Sprache oder so. Okay, also Folge des Luxus, würde ich sagen. Man hat zu viel Zeit.
Die Wohlstandsgesellschaft.
Ja, genau. Ich zeige Ihnen jetzt hier in diesem Figurengarten die schönste, also die interessanteste Statue.
Wir sind weitergegangen in einen ruhigen Innenhof. Clemens Setz will mir den einzigen wirklich prominenten Menschen zeigen, den Graz in seiner langen Geschichte hervorgebracht hat.
Diese Suche nach guten Momenten oder nach schönen Empfindungen hat sie dann ja irgendwie zu diesen Videos geführt. Da versuche ich jetzt mal so ganz elegant die Kurve, oder?
Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich das schon als Kind und da war das noch nicht so eine Suche. Ich meine, danach schon eine Suche, ja. Es ist halt so, wenn man zum Beispiel als junger, heterosexueller Mann eine hübsche Frau sieht, weiß man, das ist hübsch und davon möchte ich mehr sehen. Ja. Und ähnlich selbstverständlich waren auch diese Entdeckung oder dieser Effekt, den manche Geräusche und Stimmen und so weiter auf mich gehabt haben. Dann nimmt man die auf Kassette auf oder sucht halt Menschen immer wieder, die das auch triggern können oder erzeugen können. Das ist wirklich eine relativ direkte körperliche Sache, ein Gehirnereignis, ein Gehirneffekt.
Während meiner Studienzeit ging ich zwischen den Lehrveranstaltungen oft in den großen Lesesaal der Unibibliothek. Hier gab es lange nachdenkliche Tischreihen, grüne Leselampen und riesige, altersbraune Bücher in sich ringsum in die Höhe türmenden Regalen. Manchmal tat ich so, als würde ich etwas lesen, aber in Wirklichkeit saß ich einfach da und genoss die Geräuschkulisse. Das Umblättern, das leise Kratzen von Bleistiften, das vorsichtige Wühlen in einer Handtasche, diese herrlichen Menschengeräusche versetzten mich in einen Zustand, der erst einige Jahre später einen offiziellen Namen erhalten sollte. Es lief immer gleich ab. Auf meiner Kopfhaut begann ein angenehmes Spannungsgefühl, das dann über den Nacken langsam hinunterwanderte, verbunden mit einem Bewusstsein gesteigerter Konzentration. Ich wurde ein wenig high. Der stärkste Trigger im Lesesaal war das Räuspern von Menschen, die wussten, dass ihr Räuspern durch die Akustik des Raums amplifiziert wurde und es deshalb so sanft wie möglich machten. Für gewöhnlich blieb ich so lange sitzen, bis sich das Gehirnkribbeln ausgebrannt hatte. Clemens J. Setz, Süddeutsche Zeitung.
Es gibt die Theorie, dass es der Genuss des von Artgenossen berührt werden und gelaust werden, was Primaten ja haben und wir nicht, weil wir sind ja so haarlos, dass das sich da noch irgendwie weiter, dass das noch da weiterlebt in dieser ASMR-Empfindung. Aber dann müsste es ja gerade durch taktile Behandlung triggerbar sein und was es nicht ist bei den meisten. Also ist doch rätselhaft, woher es kommt.
Inzwischen stehen wir direkt vor der Bronzebüste.
Das ist eine Statue von einem sehr wahnsinnig dreinblickenden rundköpfigen Mann mit so irren Augen und das ist August Muska. Und ich bin mir sicher, der Name ist unbekannt, oder?
Muska ist der Erfinder der Zeitlupe.
Und das ist ja das Geniale, dass man die Welt betrachtet und sagt, die ist nicht langsam genug oder ich möchte sie langsamer sehen. Es gibt auch die Legende, dass der Grund für diese Idee war, dass er eben aus katholisch-religiöser Sicht gemeint hat, die Vorgänge der Erde sind zu schnell für unsere Menschenaugen und wir würden das Mysterium und vielleicht Gott sehen, wenn es verlangsamt abgespielt werden würde. Also mehr Bilder pro Sekunde, als unser Gehirn verarbeitet, natürlicherweise.
Ich habe manchmal die Fantasie, dass man durch Beschleunigung auch Sachen sieht, die man sonst nicht mitkriegt. Zum Beispiel, also gibt ja diese klassischen Aufnahmen vom wachsenden Gras. Aber zum Beispiel, ich frage mich immer, wie Wollmäuse entstehen.
Ja, oder vielleicht auch Kopfhörerkabel, die man irgendwo hinlegt. Ja, man legt sie einfach nur nebeneinander und dann bilden sie so einen unverschämten Rattenkönig von Dichtheit. Und hier kommen jetzt die...
Unsere Gesangskollegen. Ich würde auch gerne nochmal zurückkommen zu der Suche nach guten Zuständen. Was war Ihr magischster Moment, wenn man das so sagen kann?
Ich habe mal eine kleine Ameise sie war im Flugzeug und dann war da so eine kleine Ameise auf dem Fenster neben mir. Und in dem Moment habe ich mir irgendwie gedacht so, oh Gott, die Erde ist sehr seltsam. Was macht die Ameise da oben? Da gehört sie nicht hin. Natürlich, die Verlängerung des Gedankens ist auch, des Gedankens ist sofort, was mache ich da oben? Warum bin ich auf einem Stuhl in 11 Kilometer Höhe und warum bin ich nicht tot? Man nennt das, glaube ich, dann Epiphanien, wo irgendwie etwas offenbart wird. Man weiß längst nicht mehr was, weil wir sind ja nicht mehr in religiösen Zeiten, wir können das nicht mehr so denken, aber irgendwas wird einem doch mitgeteilt.
Es ist auch wichtig, dass man solche Gedanken teilen kann. Ist das eine Idee von Literatur oder ist es jetzt wieder zu platt?
Na doch, ich glaube schon. Es ist vielleicht nicht überraschend, der Gedanke, aber es ist schon so, dass man durch das Beschreiben den Moment wiederholen kann. Ich glaube, der erste Satz von dem, wie soll man sagen, Lehrbuch on Writing von Stephen King ist, also das, glaube ich, das erste Kapitel heißt What is Writing? Und dann beginnt das Kapitel Telepathy. What else? Oder so. So Telepathie, der Gedankenübertragung. Das ist es ja auch. Das ist die einzige Telepathie, die wir haben. Das ist ja schon sehr nah am Zaubern. Und an der Überwindung dieser totalen Abgründe zwischen uns, wo wir halt nie uns nie irgendwie kurz schalten können.
Wenn Sie genug geistige Kraft durch Stauung von Wünschen und Trieben in sich gesammelt haben, werden Sie mit der Gedankenübertragung Erfolg haben. Wenn Sie aber alle Ihre Wünsche und Triebe sofort erfüllen und befriedigen, dann werden Sie in der Anwendung der Telepathie selten Erfolg haben. Wenn Sie Ihre Gedankenkraft kontrollieren wollen, machen Sie auf der Straße folgendes Experiment. Einer vor Ihnen gehenden Person, Entfernung zwischen 6 und 25 Metern, sehen Sie ruhig und fest auf den Nacken. Dabei stellen Sie sich in Gedanken innerlich bereits sichtbar vor, wie die betreffende Person den Kopf nach Ihnen umdreht. Raymond Hastings, Telepathie, das Geheimnis der Gedankenübertragung.
Generell dieser Wunsch, vielleicht besondere Ameisenmomente zu erleben oder am Kopf gekratzt zu werden, haben Sie manchmal auch ein schlechtes Gewissen dabei oder gibt es auch Sachen, die daran nicht gut sind oder wo man denkt, man muss sich da irgendwie beschränken?
Es ist sicher nicht gut, nur auf angenehme Momente hinzugehen. Das ist ja auch eine unreife Haltung, weil die eigene Anwesenheit sollte nicht dazu führen, dass man nur angenehme Empfindungen hat.
Dieser Eskapismusvorwurf, ist da was dran in Bezug auf Literatur oder bestimmte Literatur?
In den meisten Fällen ja, natürlich, ja. Aber ich sehe an Eskapismus auch nicht wirklich was tief Verwerfliches. Es ist so wie ein Schmerzmittel halt. Manchmal geht es halt nicht ohne Schmerzmittel. Man kann sagen, man hat Zahnweh und es ist tugendhafter, Zahnweh auszuhalten. Mag sein. Und man ist am Leben und es ist tugendhafter, es immer ohne Ablenkung auszuhalten. Immer mit klarem Auge auf das Grauenhafte und das Entsetzliche, die Ungerechtigkeit, die überall brüllende Zerstörung, das Massenquälen von Tieren und Kindern überall.
Eskapismus. Eine Zahnschmerztablette für Weichlinge, die sich drücken vor den Wirklichkeiten der Welt? Nachfrage bei Stefan Zahlmann, Professor für Geschichte und Theorie von Medienkulturen an der Universität Wien.
Nee, ich glaube, das ist einfach nur eine gesellschaftliche Konvention, das derartig zu reduzieren.
Und es ist immer so ein bisschen so eine gesellschaftliche Frage, welches Milieu vorgibt, was jetzt schlechter Eskapismus ist, genau, und was guter Eskapismus ist. Würden Sie auch sagen, ausgerechnet in der Hochkultur und dem, was so als besonders avantgardest bezeichnet wird, gibt es genauso Eskapismus?
Ja. Ich glaube, dass jegliche Kunst, gerade eine kulturell und gesellschaftlich akzeptierte Form des Eskapismus darstellt, wie ich ihn verstehe, nämlich als Eröffnung eines produktiven Freiraums. Also ich glaube, dass eine nicht sonderlich produktive Form des Eskapismus etwa durch Religionen oder Ideologien vermittelt wird, indem man da einer konkreten, individuellen, kritischen Auseinandersetzung mit Wirklichkeit entflieht, indem man sich auf Gemeinplätze jahrhundertealter heiliger Texte verlässt, in denen die Welt geordnet wird. Und man hat eine Instanz, die angerufen werden kann, die gesellschaftlich trotz der Aufklärung nicht obsolet geworden ist. Irgendeine Gottheit, wie auch immer man sie nennen möchte, hat das mal irgendwann gesagt und daher ist das an sich sakrosankt.
Eine sehr alte und mächtige Verzauberungsmaschine ist die christliche Kirche. In diesem Fall der Münchner Dom, auch Frauenkirche genannt.
Kerzen, Blattgold, buntes Licht, das durch die Fenster fällt, das ist schon was, was hier geboten wird für die Sinne.
Ja, man muss sich auch vor Augen führen, es gibt auch die technische Seite.
Professor Jörg Lauster, Theologieprofessor an der Universität Marburg, führt mich durch den gewaltigen spätgotischen Backsteinbau.
Diese Sinnenfreude, die Gotik mit den Spitzbögen ist eine technische Errungenschaft von Ingenieuren, Baumeistern des Hochmittelalters. Bunte Glasfenster ist eine technische immense Errungenschaft, das machen zu können. Was uns daran fasziniert oder heute faszinieren könnte, welche enorme Energie die Menschen an den Tag gelegt haben, um so etwas zum Lobpreis Gottes eben hier zu bauen.
Wo kommen die jetzt gerade raus?
Da ist eine Krypta, die Grablegungsstätte von bedeutenden Persönlichkeiten, vor allem der Bischöfe, die in dieser Kirche gewirkt haben, sodass man hier im Übrigen, das ist ganz interessant, die Verbindung von Tod und Leben auch nochmal ganz handgreiflich hat.
Und wenn man bei den Reliquien dann anlangt, ist man schon fast wieder beim magischen Denken, oder?
Da fragen Sie jetzt einen Protestanten, für den Reliquien naturgemäß etwas Schwieriges sind. Luther sagte, dass totes Gebein religiös nichts bewirken kann. Aber auch ein Protestant muss anerkennen, dass Reliquien in der Frömmigkeit, christlichen Frömmigkeit, eine immense Rolle spielen, eben als sinnliche Dimension. Man möchte das greifen, möchte es fassen, man möchte das Gefühl haben, in der Nähe des Apostels oder gar einer Reliquie Jesu zu sein.
Insofern sind die Protestanten auch schon so die ersten Entzauberer?
Luther als Vorläufer von Max Weber, warum nicht? Ja, man kann, das könnte man so sagen, sie sind Entzauberer, aber ich würde sagen, immer mit einer bestimmten Blickrichtung, sie entzaubern die Dingwelt, indem sie zeigen wollen, dass die wahre Verzauberung etwas Geistiges ist, was wir nicht fassen können, was wir nicht anfassen können, was wir nicht mit Sinnen greifen können.
Bei einem Versuch des Psychologen Bruce Hood aus Bristol gerieten Probanden ins Schwitzen, wenn sie Fotografien von ihren Lieblingsdingen wie Teddybären oder Eheringen zerschneiden sollten. Als hätten sie Angst, einem Foto weh zu tun. Menschen weigern sich, einen Pullover überzuziehen, der ihnen als Originalpullover von Adolf Hitler präsentiert wird, selbst wenn man ihnen dafür Geld bezahlt. Die meisten Menschen sind von Natur aus Essentialisten. Sammler etwa messen einem Original stets weit mehr Wert bei als einer Kopie, obwohl ihnen die Kopie die gleichen ästhetischen Genüsse bereiten müsste.
Haben Sie denn auch den Wunsch nach Verzauberung?
Natürlich wüsste man gerne, dass die eigene Leben einen besonderen Sinn hat, einem besonderen Plan folgt. Ich würde nur sagen, das Wesensstück der christlichen Verzauberung der Welt ist, wir können diesen Sinn nicht machen. Das ist der Aspekt der Verzauberung. Nichts, was ich machen kann, sondern etwas, was an mir geschieht, was ich selber erlebe und erfahre. Das kann hier in dieser Kirche passieren. Die ist dazu gedacht, dass es dort in besonderer Weise passiert. Das kann meiner Meinung nach aber auch auf einem Berggipfel passieren.
Das Ego ist ein Werkzeug zur Planung und Kontrolle unseres Verhaltens. Und gleichzeitig ist es ein internes Instrument, um das Verhalten anderer zu verstehen. Unser eigenes Gehirn erzeugt zwar den Ego-Tunnel, trotzdem gibt es niemanden, der im wörtlichen Sinne in diesem Tunnel lebt. Letztlich ist subjektives Erleben ein biologisches Datenformat, eine innere Form des Gegebenseins, eine hochspezifische Weise der Präsentation von Informationen über die Welt, bei der diese so erscheint, als wäre sie das Wissen eines Ego. In Wirklichkeit aber existiert so etwas wie das Selbst nicht. Thomas Metzinger, der Ego-Tunnel. Eine neue Philosophie vom Selbst.
Ja, also ich kann gar nicht aufhören, immer wieder nach oben zu gucken. Das machen auch irgendwie alle Leute, ne? Das funktioniert.
Ja, es ist fast eine Art und das will dieses Gebäude, das ist der Sinn der Sache, das will es erreichen. Wenn man jetzt hier, wäre auf die Dauer vielleicht anstrengend, aber einfach den Kopf nach oben, es würde ist ja in diesen Kreuzrippen, die man an der Decke sieht. Man kann sich da ja verlieren in diesem Muster. Das ist etwas, was einen in Bann schlägt. Das ist eine Art Kontemplation, eine Art Meditation. Diese Spitzbögen, es ist fast eine Art Magnetismus, der unseren Blick immer nach oben zieht.
Die Frage ist nur, was es da oben zu holen geben könnte.
Der Australian Sheepgoat-Fragebogen misst, in welchem Ausmaß jemand an magische Phänomene glaubt. Eine Studie legt einen engen Zusammenhang nahe zwischen narzisstischen Persönlichkeiten und einer hohen Punktzahl auf dem Scharfindex. Wer einen Hang hat zu magischem Denken, nimmt sich auch selbst deutlich wichtiger und besitzt weniger Empathie als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Ich gehe so ein bisschen mit dieser ganz naiven Frage so, ist der Wunsch nach Verzauberung legitim? Wo ist er gut? Wo ist er böse? Fast so normativ-moralisch an diese Frage ran und frage mich immer, was sind so Punkte, die mir missfallen und was sind Punkte, die ich... Und ich habe schon auch das Gefühl, dass sich der Realität zu stellen und zu erkennen, dass man jetzt keinen übergeordneten Sinn hat in seinem Leben und keine nichts Besonderes und so, dass das auch wichtig ist, das für sich zu erkennen. Würden Sie dem widersprechen?
Nein, dem würde ich nicht widersprechen. Vielleicht noch einmal den großen Rahmen zu machen. Der Wunsch, wie Sie es jetzt gesagt haben, nach Verzauberung ist per se ein Indiz für eine große Sehnsucht der Menschen. Ich finde, sollte man als Kinder der Aufklärung, die Aufklärung ist für wahr eine große Epoche unserer Kulturgeschichte, sollte man mit seinen eigenen Sehnsüchten in einer gewissen Hinsicht auch rational umgehen. Also sich nicht allem ausliefern, was einem an Sehnsucht entgegenkommt. Deswegen teile ich Ihre Auffassung ganz und gar. Es gehört zu einer vernünftigen Lebensführung dazu, natürlich auch die Momente, an denen uns Sinn und Tiefe fällt, sich denen zu stellen. Freud nannte das übrigens den Realitätssinn. Den können wir nicht ausknipsen, den sollten wir auch bewahren. Aber Verzauberung im guten Sinne heißt, dabei auch immer die Augen und Ohren offen halten für das Größere, das es in unserem Leben immer auch gibt und dem wir uns nicht verschließen sollten.
Ich glaube, Menschen denken sich diese ganzen Dinge wie Gebete und Gott und Glückssteinchen und Pflanzengeister und Kunstwerke auch deswegen aus, weil sie die Vorstellung, dass es dem Universum völlig egal sein könnte, was hier unten mit ihnen passiert, weil sie das einfach nicht aushalten können. Da kann es im Zweifel sogar erträglicher sein, von einer feindlichen Macht oder wenigstens von einer Regenwolke oder einer Polizeikontrolle verfolgt zu werden. Weil das ist dann immer noch besser, als wenn sich tatsächlich gar niemand für einen interessierte.
Manchmal macht sie mich auch ziemlich traurig, diese Gleichgültigkeit des Weltalls.
Zauberung. Über Irrationalismus, Fantasy und magisches Denken in modernen Zeiten. Feature von Tina Klopp. Es sprachen Anjorka Strechel, Jeff Burrell und Vincent Radetzky. Ton Peter Kainz. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Barbara Schäfer. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.